In der Bibel sind uns viele Beispiele gegeben, wo wir immer wieder dran sehen können, dass Gottes Wege gut sind. Und ein Beispiel ist auch das Leben des Apostel Paulus, das wir in den nächsten Wochen und Monaten auch hier in der Gemeinde ein bisschen betrachten werden, in den Predigten. Und das Leben beginnt ja im Geistlichen nicht mit der Geburt, sondern mit der Wiedergeburt. Und darum geht es auch heute in der Apostelgeschichte 9, wo das Leben des Apostel Paulus erst richtig beginnt. Wir wollen aufschlagen, wer seine Bibel mitgebracht hat, Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis Vers 19. Das Thema heißt heute von der Blindheit zum Licht. Hier heißt es: Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die ihm zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Paulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias. Er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Da antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den oberen Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiligen, vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen, und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen nochmal aufstehen und zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Beispiel, was du uns in deinem Wort gegeben hast, wie du einen Menschen aus der Blindheit, aus der Finsternis ins Licht geführt hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du auch uns aufschließt, wo wir auch vielleicht noch im Finstern stehen, wo wir noch kein Licht haben. Herr, da öffne uns die Herzen und die Augen. Hab Dank, dass du jetzt da bist und dass du zu uns sprichst. Amen. Es muss was Herrliches sein, wenn ein Blinder sehend wird. vielleicht durch eine Operation oder durch ein göttliches Wunder, wie wir es auch in der Bibel öfters sehen. Beispiel Bartimäus im Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Als er sehend wurde, heißt es, und er pries Gott. Er war so ergriffen von dem, was er plötzlich sah. Er hat vielleicht nie in seinem Leben die Natur gesehen, die Sonne, die Berge, die Bäume, die Blumen und den Schnee oder die Blüten an den Bäumen. Es muss etwas Herrliches sein. Und ich denke, man kann sich nicht satt sehen, wenn man nie in seinem Leben vorher etwas gesehen hat. Was meint ihr wohl, was der größte Wunsch eines Blinden ist, den er vielleicht Gott gegenüber äußern würde? Oder was haben Blinde auch Jesus gegenüber oft geäußert, wie der Bartimäus? Sie haben gesagt, als Jesus sie fragte, was willst du, dass ich dir tun soll? Herr, dass ich sehend werde. Ob es wohl Blinde gibt, die gar nicht wissen, dass sie blind sind? Komische Frage, denkt ihr vielleicht. Es gibt es wohl kaum, dass Menschen, die blind sind, behaupten, sie würden sehen. Ich habe mal in Nachrichten gehört von einem Blinden, der in New York mit einem Auto gefahren ist. Er wusste auch, dass er blind war, aber er hat vorgetäuscht zu sehen. Neben ihm saß ein blinder Hund und scheinbar haben die sich so gut verstanden, dass der Hund ihm immer gezeigt hat, wie er fahren muss. Es gibt wohl so intelligente Hunde, aber auch dieser Mann wusste, ich bin blind. Er ist doch dann der Polizei aufgefallen, dass das Auto nicht so ganz gerade gefahren ist. Aber was es im Organischen kaum gibt, das gibt es sehr viel im Geistlichen, dass Menschen meinen zu sehen und sind doch blind. Menschen, die meinen, die Weisheit mit Löffeln gegessen zu haben. Menschen, die meinen, den Himmel für sich gepachtet zu haben, durch ihr tadelloses religiöses Leben, durch ihre Spenden, durch ihre Gebetsleistungen, durch ihre Absonderung oder durch ihre Werbung für irgendeine Organisation, vielleicht auch für Gott selbst. Es gibt Menschen, die total überzeugt sind von einer Sache, die sich übereifern, die sich fast zugrunde richten in einer Sache, in einer Arbeit, die andere vielleicht auch zugrunde richten durch ihren religiösen Hass, der dann entsteht, wenn man meint, als Einziger das einzig Richtige zu haben, die andere zugrunde richten durch ihre Worte, ihr Verhalten, ihre Aggressivität, die meinen, Gott zu kennen, weil sie die Schrift rauf und runter zitieren können und die Schrift doch oft nur gebrauchen, um andere damit zu erschlagen, um sich groß zu machen. Solche Menschen gab es damals und gibt es auch heute. Solche Menschen gab es in der Stadt Laodicea. Zu ihnen sagte Gott in Offenbarung 3, Vers 17, du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und entblößt. Und sehr viele solcher Menschen gab es auch unter den Pharisäern und Schriftgelehrten damals. Zu ihnen sagte auch einmal Jesus, es war auch nach einer blinden Heilung, im Johannesevangelium Kapitel 9, da standen viele Pharisäer dabei. Und Jesus sprach zu ihnen, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren und sprachen zu ihm, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, wir sind sehend. Deshalb bleibt eure Sünde. Aber Gott sei Dank, es muss nicht so bleiben, dass Menschen blind sein müssen. Gott macht Blinde sehend und auch geistlich Blinde und auch heute noch. Und ich denke, dass es viele, auch die hier sind, bezeugen können, dass Gott Augen öffnen kann. Auch wenn es viel schwerer ist, als einem Alkoholiker oder einem Verbrecher die Augen aufzutun. Denn diese Menschen wissen es normal selber, dass sie Hilfe brauchen, dass sie jemand brauchen, der sie herausführt aus ihrer Dunkelheit. Aber auch geistlich Blinden kann Gott die Augen öffnen. Und deswegen steht Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis 19 in der Bibel. Denn Saulus von Tarsus war solch ein Mensch, geistlich blind. Er sagt später selber von sich in Apostelgeschichte 22, Vers 3 und 4, dass er als Jugendlicher gründlich unterwiesen wurde oder schon als Kind, dass er die beste Hochschule besucht hat unter Gamaliel, die beste theologische Hochschule. Er sagt von sich, dass er ein treuer Gesetzesdiener war, ein Eiferer für das Gesetz. In der Apostelgeschichte 26, Vers 5 berichtet er davon, dass er zu den Allerstrengsten gehörte. Und er sagt sogar von sich, dass er auch vor Folter nicht zurückschreckte, andere Menschen zu quälen, um sie dazu zu zwingen, auch so zu denken, wie er dachte. Als Stephanus gesteinigt wurde, heißt es in Apostelgeschichte 8, Vers 1, dass er Gefallen daran hatte. Er konnte sich noch daran ergötzen, dass ein Mensch erbärmlich zugrunde ging. Und hier in unserem Text in Apostelgeschichte 9, Vers 1, heißt es: Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn. Er schnaubte richtig gehend, wie ein Stier in einem Stierkampf. Dieser neue Weg, wie er auch bezeichnet wird, dieser Weg der Christen, dieser Jesus-Nachfolger, das war ihm wie ein rotes Tuch. Das hat ihn aufgeregt, wenn überhaupt nur jemand davon sprach. Wie konnten die, die nicht einmal studiert hatten, wie konnten die so gescheit daherreden? Vielleicht bist du auch schon mal so einem schnaubenden Menschen begegnet, einem cholerischen Menschen. Da heißt es: Achtung, aufgepasst, lieber auf die Seite gehen, nicht noch mehr zum Zorn reizen. Achtung, Lebensgefahr, hieß es auch bei Paulus. Man wusste, jeden Christen, den er ergriff, dem konnte es blühen, dass er getötet wurde. Aber für Gott war auch solch ein Mensch kein Problem, auch so ein Massenmörder wie Paulus, wie Saulus. Und wir wollen uns anschauen, wie führt Gott Menschen aus der Blindheit heraus in sein Licht? Wie führt Gott Menschen aus der Finsternis? Und wie merkt man, dass ein Mensch aus der Dunkelheit ins Licht geführt worden ist? Aber zuerst, wie führt Gott Menschen in sein Licht? Vers 3 haben wir gelesen: Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Also wie führt Gott Menschen in sein Licht? Er offenbart sich diesen Menschen durch sein Wort und durch seinen Geist. Oft geschieht es nicht so plötzlich wie hier bei Saulus. Aber Gott redet auch heute noch, und Viele haben es erlebt. Gott redet durch seinen Heiligen Geist. Denn es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, so lesen wir es im Johannes 16, Vers 8, dass er den Menschen die Augen öffnet von der Sünde, von der Gerechtigkeit und von dem Gericht. Von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Gott redet. Und oft geht es mit einer tiefen Erschütterung einher, dass Gott unser ganzes Denken durcheinander bringt, dass wir plötzlich merken, es war alles total verkehrt, was ich bis jetzt geglaubt und gemacht habe. Ich habe mal gehört von einem Geschäftsmann, als ihm Zeugnis gegeben wurde, der hat gesagt, wenn das wahr ist, was Sie sagen, dann war ja mein ganzes Leben verkehrt und das darf nicht sein. Also Menschen werden erschüttert, wenn sie Gottes Wort hören. Sie merken plötzlich, es war ja unter Umständen alles verkehrt. Und so war es auch bei Saulus, der vorher gemeint hatte, er wäre einer der Besten, der Fleißigsten, der Eifrigsten. Gott müsste mit ihm zufrieden sein. Und jetzt steht er da und spricht mit Zittern und Zagen, Herr, was willst du? Ein Mensch zittert vor Gott. Von Jesaja wissen wir, Jesaja 6, Vers 5, als Gott ihm begegnet, sagt er, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. In Gottes Gegenwart kommt es zur Sündenerkenntnis. Wir erkennen plötzlich, wie wir wirklich sind in Gottes Augen. Saulus erkannte, ich bin gar kein Gottesdiener. Ich war ein Verfolger Gottes, ich war ein Betrüger und Mörder. Gott öffnet ihm die Augen. Heute ist es manchmal so, da gibt es, so, ich möchte es mal nennen, sogenannte christliche Hochstimmungsversammlungen. Da gehen auch Menschen nach vorne und lachend nehmen sie Jesus auf. Es war damals nicht so. Wenn Gottes Wort verkündet wurde, dann gab es entweder Rumor oder Menschen kapitulierten vor Gott. Rumor gab es damals zwei Kapitel vorher, auch als Stephanus Zeugnis gab. Da heißt es, und es ging ihnen durchs Herz und sie bissen ihre Zähne zusammen. Aber in Apostelgeschichte 2 gab es auch eine Situation, wo Hunderte von Menschen plötzlich dastanden und zu Petrus sagten, liebe Brüder, was sollen wir jetzt machen? Die auch erkannten, es war verkehrt bis jetzt, was sie getan haben. Und so hier auch bei Saulus. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Also Gott offenbart sich durch sein Wort, durch seinen Geist. Und heute haben wir die Bibel in der Hand, durch die er sich an uns auch offenbaren will. Aber es sind auch noch andere Dinge, die mitwirken, dass Gott einen Menschen von der Finsternis ins Licht führt. Und das sind die Gebete anderer Christen. Wir hatten ja diese Woche, auch heute noch, Gebetsstunden hier in der Gemeinde. Und es war wirklich schön, dass so viele da waren. Denn Gott erhört Gebet und ich bin mir sicher, dass Gott in diesem Jahr mehr tun wird in der Gemeinde als bisher, weil auch mehr bereit sind zu beten. Steht hier nicht in der Bibel, dass gebetet wurde, aber wir können es mit Sicherheit annehmen, dass die Gläubigen damals zur Zeit des Saulus gebetet haben. Denn sie kannten die Worte des Herrn Jesus, liebet eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, segnet die euch verfluchen. Und ich bin mir sicher, dass sie es getan haben. Sie haben gebetet. Sie haben Gebetsversammlungen abgehalten. Und sie beteten mit Sicherheit auch für Saulus, der bekannt war als der, der am meisten den Gläubigen geschadet hat. Und ich möchte euch auch ermutigen, selber zu beten. Betet für die, besonders für die, die am meisten gegen Gottes Wort ausschlagen. Auch ein Kim Jong von Nordkorea kann gerettet werden, auch wenn er schon Hunderttausende von Christen auf dem Gewissen hat. Gott geht jeden Menschen nach, auch solchen Massenmördern. Und dann gibt es aber auch noch andere Dinge, die Gott gebraucht hat, dass Menschen ins Licht gekommen sind, dass auch Saulus ins Licht gekommen ist. Im Vers 5 sagt Jesus zu ihm, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Was war das für ein Stachel? Also Gott sagt, Saulus, du bist schon getroffen. Da ist schon ein Stachel in dir. Und es ist ja so, wir kennen es vielleicht auch von Tieren oder von wilden Tieren, wenn die schon verletzt sind, wie so ein Tier dann manchmal wütet. Ich habe es mal selber auch im eigenen Leib erlebt an einer Katze. Ich habe mal mit dem Auto die Katze des Nachbarn angefahren. Es war noch die Lieblingskatze des Nachbarn. Und sie war nicht tot. Ich wollte sie dann bergen, wollte sie nehmen. Und sie hat mich derartig gebissen, dass ich an den Fingern so verletzt wurde, dass ich ein paar Tage krankgeschrieben war, weil sich dann auch der Finger entzündet hat. Also ein Tier wütet am meisten, wenn es schon getroffen ist. Und ich denke, auch Paulus war bereits getroffen. Was Paulus bis hierher an Gläubigen gesehen hat, als er sie abgeführt hat, als er sie verurteilt hat, das kann nicht spurlos an ihm vorübergehen. Beispiel Stephanus. Saulus war Zeuge, als Stephanus gesteinigt wurde. Und er sah, wie Stephanus gebetet hat. Im Angesicht des Todes betete er für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Gibt es eine größere Liebe, als seine Feinde derartig zu lieben? Das hat Saulus nie vergessen. Das war wie ein Stachel in ihm. Und ich möchte euch auch ermutigen, Stachel zu setzen. Wir können niemand bekehren, aber wir können es veranlassen, dass ein Stachel in andere Menschen hineingeht, der sie nicht mehr loslässt. Durch unser Leben, durch unsere Liebe, durch unsere Vergebungsbereitschaft, durch unsere Hilfsbereitschaft, dadurch, dass wir einfach anders sind als andere und uns nicht so verhalten, wie man sich von Natur aus verhält. Und mancher, der vielleicht heute hier ist, der Jesus noch nicht kennt, ist auch von einem Stachel getroffen, da bin ich mir sicher. Jesus sagt zu Saulus, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und ich denke, gerade Menschen, die oft so bewusst auch gegen Christen vorgehen, die sich aufregen über Leute, die an Gott glauben, ich denke, es ist nur ein Zeichen, dass sie schon getroffen sind. Es braucht uns nicht stören, dass sie sich aufregen. Was gebraucht Gott noch, um Menschen zum Licht zu ziehen? Gott gebraucht Heimsuchungen. Ich möchte extra dieses Wort gebrauchen, Heimsuchung. Gott gebraucht Leiden. Gott gebraucht auch hier bei Saulus eine körperliche Blindheit. Er gebraucht Demütigung. Da muss dieser Mann, der so groß war, der die Briefe der hohen Priester in der Tasche hatte, der Macht hatte und Gewalt hatte, dieser Mann muss plötzlich geführt werden an der Hand, wie ein kleines Kind, wie ein Behinderter. Gott gebraucht auch solche Leiden und Demütigung. Er gebraucht Krankheiten. Er gebraucht zerbrochene Beziehungen, Trennungen, Enttäuschungen, um Menschen heimzusuchen, um Menschen zu sich zu ziehen. Nicht, weil er zornig ist, weil er uns strafen will, sondern weil er uns näher zu sich ziehen will, weil er uns liebt. Und er wartet auf uns, so wie beim verlorenen Sohn. Er ging ihm entgegen, als der verlorene Sohn von den Schweinen sich aufgemacht hat und zum Vater läuft. Da läuft ihm der Vater entgegen. Noch etwas sehen wir in unserem Text, was Gott gebraucht. Gott gebraucht auch Menschen. Gott gebraucht auch dich und mich, die wir Jesus nachfolgen wollen, um auch anderen Menschen wieder zu helfen. Gott gebraucht Seelsorger, Hier war es ein Mann namens Ananias. Und wir sehen auch hier in dem Text in Vers 10 bis Vers 18, es ist ja doch ein ganz schöner Abschnitt, wo es eigentlich fast nur um Ananias geht. Ich denke, Gott hat auch das reingeschrieben in die Bibel, dass wir uns an ihm ein Vorbild nehmen, dass wir sehen, was ist wichtig für einen Menschen, der Gott dient, der sich von Gott gebrauchen lässt. Vers 10, als Gott zu Ananias spricht, da sagt er nur, hier bin ich, Herr. Mit anderen Worten, was mögst du von mir? Ich bin bereit zu gehen, ich möchte das tun, was du willst. Und im Vers 17 sehen wir dann auch, dass er das tat, was Gott von ihm wollte, obwohl es eigentlich widersinnig war. Obwohl er es nicht verstanden hat. Er soll zu diesem Saulus von Tarsus gehen, zu dem berüchtigsten Mann, der den Christen am meisten geschadet hat. Aber er hört auf Gott und er geht. Und dann sehen wir an Ananias auch eine unheimliche Liebe für diesen Saulus von Tarsus. Stell dir vor, du wirst zu jemandem geschickt, der deine Geschwister umgebracht hat. So war es ja damals. Die Glaubensgeschwister des Ananias, da konnte er bestimmt eine ganze Liste nennen von Menschen, die von Saulus von Tarsus bereits auf die Seite gebracht worden sind. Und jetzt geht er zu ihm hin und sagt, lieber Bruder Saul, soll ich mal vorstellen? Vielleicht habt ihr es mal gelesen von Corrie ten Boom. Sie schreibt es mal in einem Heftchen, wo es um Vergebung geht, wo sie in München einen Vortrag hält und da kommt jemand auf sie zu und das war einer der schlimmsten Aufseher, die sie im KZ gehabt hat. Und er war mit Schuld an dem Tod ihrer Schwester Betsy. Und es fällt ihr zuerst schwer. Und ihre Hand wird ganz schwer, als er ihr die Hand hinstreckt und sie um Vergebung bittet. Aber in dem Moment, wo sie die Hand hochhebt und sie ihm gibt, da wird es einfach ganz, ganz warm in ihr. Und sie merkt, dass sie trotzdem auch eine Liebe hat für diesen Mann, der inzwischen Christ geworden ist. Das kann nur Jesus machen, das kann nur der Geist Gottes tun. Willst du dich gebrauchen lassen wie Ananias? Wege zu gehen, die normal gar nicht gegangen werden können. Haben es vorhin auch im Zeugnis gehört, dass Gott wieder herausgeführt hat aus Verletzungen, aus Bitterkeit. Der Herr kann es tun und der Herr will es tun und will uns gerade dann auch gebrauchen, für ihn ein Segen, ein Zeugnis zu sein. Ich komme zum letzten Punkt, was wir auch aus unserer Geschichte lernen können. Was ändert sich, wenn ein Mensch umkehrt und ins Licht kommt? Was sehen wir an Saulus von Tarsus, was sich bei ihm geändert hat? Bei ihm war es so, und es war ja eine ganz plötzliche Bekehrung und Umkehr, bei ihm ging es plötzlich nicht mehr um ihn selber, sondern um Jesus. Seine Frage, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Das ist die entscheidende Frage, woran man sieht, dass sich ein Menschenleben geändert hat. Es geht nicht mehr um mich, um meine Selbstverwirklichung. Es geht darum, dass Gott in meinem Leben groß gemacht wird, dass sein Wille geschieht. Ist es auch deine Frage? In allen Entscheidungen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Vielleicht kennen manche das Lied, ist auch ein älteres Lied, ach, das ist eine Zeit gewesen, da ich lebte nur für mich. Und dann wird in jedem Vers wird ein bisschen mehr gezeigt, worum es eigentlich geht. Alles du und gar nichts ich. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Es geht nicht mehr um mich, um Jesus. Es geht nicht mehr um mich, sondern um Gottes Wort. Und wir haben den Vorteil gegenüber Saulus, dass wir die Bibel in der Hand haben, dass wir darin lesen können und dann darin auch fragend lesen können: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Haben wir einen Hunger nach Gottes Wort, Hunger danach, seinen Willen zu erkennen, Hunger nach Gemeinschaft, nach den Menschen, wo sich Gott besonders auch offenbaren will, nach der Gemeinde? Wir haben ja auch gelesen im Kapitel 9, Vers 4, als Jesus Saulus begegnet, sagt er: Warum verfolgst du mich? Es war doch die Gemeinde Gottes, die verfolgt wurde, aber Jesus sagt: Warum verfolgst du mich? Also ist es ja eigentlich klar, dass es mich als Kind Gottes auch da hinzieht, wo Jesus ist, nämlich in die Gemeinde. Noch etwas sehen wir bei Saulus, was gleich nach seiner Bekehrung oder bei seiner Bekehrung beginnt. Er fängt nämlich an zu beten. Es ist wie bei einer Geburt. Ein Kind, was noch im Mutterleib ist, das wird ja über die Nabelschnur, bekommt es Sauerstoff und jetzt kommt es zur Welt und dann muss es atmen. Dann holt es Luft und es fängt an zu schreien und alle wissen, es lebt. Und so ist auch bei jemand, der wiedergeboren wird, der zum Glauben kommt. Er wird anfangen zu beten. Als Gott Ananias begegnet, als er zu ihm spricht, sagt er von Saulus: Und siehe, er betet. Manche tun sich vielleicht schwer, in der Versammlung zu beten. Aber im Kämmerlein muss jeder Christ beten. Ist es normal? Ist es einfach ein Lebenszeichen, dass wir geistlich atmen? Denn siehe, er betet. Und was noch ein Zeichen ist, dass wir ein Kind Gottes sind, das wird uns in der Bibel auch immer wieder gezeigt, dass wir den Geist Gottes haben, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat. Vers 17, als Ananias zu Saul kommt, sagt er zu ihm: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Ein Mensch, der Jesus folgt, der umgekehrt ist, der ins Licht gekommen ist, der erhält den Geist Gottes. Er bekommt göttliches Leben eingepflanzt. Er wird versiegelt, heißt es mal im Epheserbrief. Also wie ein Siegel ist der Geist Gottes auch auf ihm, in ihm und mit ihm. Er wird fähig, durch seinen Geist Frucht zu bringen. Er wird fähig zu lieben. Er kann sich freuen über vieles, worüber er sich nicht gefreut hat vorher. Und er bekommt die Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. So heißt es auch im Römerbrief: Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Durch den Geist darf ein Zeuge Jesu sein, darf mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat, auch in der Gemeinde dienen, darf seine Gaben zur Verfügung stellen. Und durch seinen Geist wird er auch fähig, Anfechtungen durchzustehen, denn auch die werden kommen. Jeder, der zu Jesus gekommen ist, weiß, dass dieser Weg auch mit Anfechtungen verbunden ist. Aber sie dürfen ihn näher zum Herrn bringen und er darf Sieg erfahren durch den Glauben. Ja, und ein Mensch, der umkehrt, darf einfach Nachfolger werden. Und was das bedeutet, das werden wir in der nächsten Folge vom Schorsch hören, wo es darum geht, dass auch Saulus ein Nachfolger Jesu Christi geworden ist. Ich möchte einfach fragen zum Schluss: Lebst du im Licht? Hast du diese Lebenszeichen, von denen wir gerade gehört haben? Und ich schließe mit einem Wort aus dem 1. Johannesbrief, wo es auch um dieses Licht geht, 1. Johannes 1, Vers 5 bis 9. Da heißt es: Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also komm zu Jesus in sein Licht. Alles andere hilft uns nicht. Amen.